Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Grünen im Raunberg, dem Tor zum Kraichgau. Das sind heute Larissa aus unserem OV-Vorstand, Norbert aus dem Landtag, sowie Christina und meine Wenigkeit, Manuel Steidl aus dem Gemeinderat. Hallo Larissa.
Hallo Norbert.
Hallo Manuel.
Hallo Christina.
Hallo.
Schön, dass ihr zusammen seid. Dann, wer noch die alten Folgen kennt, weiß, dass die Begrüßung immer ein bisschen tricky war. Die Gäste weiche ich auch nur rudimentär ein, wie das beläuft mit der Begrüßung. Deshalb ist dann immer spannend, was rauskommt. Wir wollen heute nach langer Zeit mal wieder eine Podcast-Folge aufnehmen. Und zwar möchten wir gerne als Aufhänger den Haushalt in Raunberg nehmen von 2024 und was alles an Maßnahmen dahinter steckt. Im Dezember 2019 hatten wir schon mal unseren Kämmerer Herrn Dewald zu Gast, der ein bisschen aufgedröselt hat, wie so ein kommunaler Haushalt aufgebaut ist, wie Gelder reinkommen, aus welchen Ecken, wofür Gelder ausgegeben werden und wie sich das Ganze eben zusammensetzt. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Folge natürlich noch gerne nachhören. Heute möchten wir aber über das kommende oder das aktuelle Jahr 2024 sprechen. Und deshalb haben wir auch Norbert als Finanzpolitiker mit am Tisch und Larissa als Elternsprecherin, da ja doch viele Maßnahmen in dem Haushalt in Richtung Kinderbetreuung und Schule gehen. Das Ganze wird aber dann am Ende so rauslaufen, dass unser kommunaler Haushalt uns ein wenig um die Ohren fliegt. Wir haben am Jahresanfang einen Schuldenstand von 7,6 Millionen Euro. Das ist auf den Einwohner, auf die einzelne Person runtergebrochen, 871 Euro pro Einwohner. Und am Ende des Jahres, wenn wir das Ganze verdoppelt haben, da werden wir bei 13,5 Millionen Euro liegen. Das sind dann eben umgerechnet 1.500 Euro pro Einwohner. Was haben wir an Maßnahmen? Eine Maßnahme ist eben der neue Kindergarten, den wir in Raunberg bauen. Der ist ja schon fast fertig. Da werden jetzt noch ein paar Finanzmittel laufen. Zwei größere Brocken sind aber neue Kindergarten. Der neue Kindergarten in Malschenberg, bei dem einiges drinsteckt. Und der sanierte der zu sanierende Kindergarten, der katholische Kindergarten unterm Regenbogen in Raunberg. Genau. Norbert, du hattest im Vorgespräch gerade eben schon gesagt, um die Ohren fliegen, kommunaler Haushalt ist relativ.
Ja, also ein Haushalt um die Ohren fliegen, wenn er genehmigt wird, ist er genehmigt. Und das ist immer die Hürde, weil wenn er genehmigungsfähig ist, hat die Gemeinde auch keinerlei Auflagen. Das Problem sind ja immer dann die Auflagen, die dann kommen. Das sind ja meistens Sparauflagen oder, und das ist das, was dann immer den Gemeinderat wahrscheinlich am meisten ärgert, Erhöhung von Steuern. Also Gewerbesteuer in der Regel oder die Grunderwerbsteuer. Die Grundsteuer. Das sind die Schrauben, die Prüfanstalt dann immer gerne nimmt oder auch Gebühren. Ja, also Friedhofssatzung, ist da Gebührendeckung genug dabei? Das war in St. Leon Roth ein paar Jährchen verschlafen worden. Diese Auflagen, die hat normalerweise kein Gemeinderat gerne. Deswegen ist immer gut, wenn der Haushalt genehmigungsfähig ist, dann ist alles richtig gemacht. Wenn er nicht genehmigungsfähig ist, wird gekürzt bzw. muss erhöht werden. Und das immer da, wo es dann Unruhe gibt.
Ist es so konkret, dass Sie wirklich sagen, okay, in dieser Maßnahme, da müsst ihr jetzt reingreifen? Oder sagen Sie nicht einfach, euer Haushalt funktioniert nicht, schaut selbst danach, ob ihr was wegstreicht oder erhöht?
Also je nachdem, wie stark der nicht genehmigungsfähig ist, wird dann schon Vorschläge gemacht. Es wird nicht gesagt, jetzt in der Friedhofssatzung, ihr müsstet die Steuer da erhöhen oder die Gebühr, aber es wird dann einfach gesagt, die Einnahmeseite ist in Betracht zu ziehen, zum Beispiel Gewerbesteuer, zum Beispiel Grundsteuer, zum Beispiel Gebühren für andere Sachen. Die Gebührenordnung, die sind ja manchmal vielleicht viele Jahre alt, nicht überarbeitet worden, und dann sehen die da einen Ansatzpunkt.
Da sprichst du aber einen interessanten Punkt an. Die Diskussion haben wir auch immer im Haushalt. Herr Dewald, ist denn unser Haushalt, den wir jetzt so aufgestellt haben, denn überhaupt genehmigungsfähig? Der zuckt mit den Achseln und sagt, das sagt euch die obere Behörde, ob das passt oder nicht. Es ist ja nur leider so, dass bei allen Kommunen ringsherum die Haushalte so auseinanderfliegen und verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht werden. Dann kannst du im Moment in der Rhein-Neckar-Zeitung im Grunde überall nachlesen, dass das im Moment passiert.
Ja, wie gesagt, das Entscheidende ist, was sagt die Prüfanstalt dazu. Und Schulden per se sind ja nicht schlimm. Also wenn man mal zurückschaut, die letzten 10, 20 Jahre, gab es eine Zeit, wo Deutschland unheimlich viel Geld mit seinen Schulden verdient hat. Ja, also zu sagen, Schulden sind per se schlecht oder sie belasten nachfolgende Generationen, wenn man an Schulden verdienen kann, ist etwas gewagt. Und dahergehend ist immer die Frage, wie sind die Schulden angelegt? Ja, sind sie langfristig, kurzfristig? Wie stark belasten sie den Haushalt? Ist die Tilgung, schrägstrich der Zins, so gemacht, dass er verträglich abgebaut werden kann? Und das ist natürlich eine Größe, die individuell von Gemeinde zu Gemeinde geprüft werden kann. Und besonders neuralgisch sind natürlich dann Kassenkredite. Also wenn es langfristig zu einem niedrigen Zinssatz was finanziert ist. Ich weiß es aus meiner Zeit im Gemeinderat von St. Leon über die Wasserversorgung, haben wir einen Zins von 0,2% für 10 Jahre für die Wasserversorgung gehabt. Da muss ich mir lange überlegen, ja, was ich mache. Dann ist es einfach günstig. Ich nehme einen Kredit über lange Zeit und kann die betragen. Wenn ich aber dann einen Kassenkredit habe, nehme, also kurzfristig und muss dann vielleicht 5 oder 10% Zins zahlen, ja, dann ist es natürlich was ganz anderes. Also die Kassenkredite ist immer so die rote Linie, wo die Aufsicht, glaube ich, dann am meisten hinschaut.
Bloß jetzt hatten wir ja eine kleine Wende im Vergleich zu den letzten 10 Jahren. In den letzten 10 Jahren hatten wir ja historisch einmalige Situationen, dass es im Grunde null Leitzins gab. Jetzt dreht das Ganze ja wieder. Die Kommune muss sich die Kredite im Grunde am Markt beschaffen, bekommt natürlich ein bisschen nochmal andere Konditionen, aber im Wesentlichen muss die Kommune genauso an den Kreditmarkt gehen und sich Geld leihen. Und wenn jetzt eben unsere Kredite sich verdoppeln, dann werden wir die Kredite irgendwann bedienen müssen, tilgen müssen und Zinsen bezahlen müssen.
Ja, aber ich glaube, es wird nicht lang anhalten. Also diese Hochzinsphase kann nicht lang funktionieren. Wir sind jetzt schon eigentlich an einem Punkt, wo die EZB eigentlich das Rad überdreht hat. Also wir sind ja in der Eurozone. Und in der Eurozone gibt es halt eben unterschiedliche Länder mit unterschiedlichen Inflationsraten. Und es gibt jetzt schon Länder, die seit einiger Zeit bei 2% Zielinflation liegen und müssen trotzdem 4,5% Zinsen zahlen. Das funktioniert nicht. Und in Deutschland, wir sind in einer Rezession, diese 4,5, die wirkt uns in einigen Bereichen einfach die Investitionen ab. Es gibt ja jetzt schon Wetten, wann und wie stark der Zins fällt, weil es einfach ökonomischer Unsinn ist, jetzt den Zins so hoch zu belassen, wenn die Inflation runter ist. Ja? Wir reden für dieses Jahr von einer Inflation von etwa 3%. Und der Zins sollte unterhalb der Inflationsrate liegen, damit investiert wird. Also muss die 4,5 fallen, auf jeden Fall. Und dauerhaft, sage ich mal, wenn man die Finanzierungsprobleme der anderen Euro-Länder anschaut, dann kann es nur ein Zins sein, der gegen Null geht, ja, so wie das Japaner seit 20 Jahren machen. Ja, Japaner machen seit 20 Jahren um die 0%, 0,1 und 0 Zins, und damit können die auch ihre hohe Verschuldung praktisch ohne Probleme weiterfahren. Und ich glaube, das ist das ökonomische Gebot der Stunde, dass auch wir diesen Weg einbeschreiten.
Und da sind wir ja noch weit weg. Wir haben ja Ziel für dieses Jahr, ist ja die Schulden auf Bundesebene sogar abzubauen. Anstatt in einer Krisensituation, wo wir die Wirtschaft im Grunde gerade runterfahren sehen und gerade auch die Bauwirtschaft jetzt gerade wieder abmeldet, dass wir jetzt alles abwürgen im Grunde.
Also das ist dramatisch. Also habe ich auch keinerlei Verständnis dafür als Finanzpolitiker. Habe ich auch intern schon, sage ich mal, auch unser Bundesbündnisgründer gesagt, wir können doch nicht mitten in einer Rezession die Schuldenquote in Deutschland senken. Ja? Also das ist also völlig, meiner Meinung nach, völlig illusorisch, wenn man überlegt, was kann man denn als Deutschland finanzieren, um bei gleichbleibender Schuldenquote. Also wenn die Quote Schulden zum BIP gleich bleibt, da haben wir einen Betrag von 50 Milliarden. Wir könnten also 50 Milliarden nehmen, ohne dass die Schuldenquote sich verändert. Und das wäre für mich das Minimum, was ich machen würde, dass es keine Änderung gibt. Übrigens interessant ist, dass wir, um klimaneutral zu werden, eine Investition von 1,1 Billionen Euro brauchen. Das sind pro Jahr
Auf die nächsten Jahrzehnte, auf die
ja,
nächsten
bis
Jahrzehnte,
45.
damit wir klimaneutral werden. Ja,
Ja,
genau.
um unser Energiesystem umzustellen, brauchen wir bis 2045 1,1 Billionen Euro. Pro Jahr
55 Milliarden meine ich, ne?
52 Milliarden.
Ja.
Also wir könnten Klimaneutralität bei gleichbleibender Schuldenquote haben. Also ich finde, das ist jetzt nicht wirklich viel verlangt, dieses Geld zu investieren.
Und gleichzeitig jede Menge Jobs schaffen und es unabhängig von irgendwelchen durchgeknallten Despoten machen.
Genau, das Gleiche. Es würde natürlich dann passieren, dass dann noch die Wirtschaftsleistung ansteigt, das BIP steigt und wir dann wahrscheinlich noch viel mehr als die 50 Milliarden investieren könnten. Aber das zeigt einmal, wie wichtig es ist, mit Finanzen sich gut auszukennen, mit Zahlen gut auszukennen und nicht einfach zu sagen, 1,1 Billionen, das ist viel zu viel. Wenn man es runterrechnet aufs Jahr und auf die Schuldenlast des Landes dann Auswirkungen schaut und wenn man sieht, dass es neutral ist, dann kann es nicht so viel sein. Sorry.
Das war einer der Gründe, weshalb damals, als die Bundesregierung sich gebildet hat und ein Finanzminister Lindner im Raum stand, zwei Wirtschaftsnobelpreisträger sich gemeldet haben und gesagt haben, wenn irgendjemand Finanzminister, er nicht.
Ja, das waren sehr weise Leute. Also ich glaube, das kann man mit Fugenrechte sagen, dass in der Ampel die FDP die große Hüterin der Schuldenbremse ist, aber der ehemalige Finanzminister ist sicherlich mit genauso Scholz. Also Scholz ist auch einer, der nicht wagt, sag ich mal, seine alten Grundsätze über Bord zu werfen, obwohl es in seiner Partei auch eine große Strömung gibt, die sagen, wir müssen mehr investieren.
Jetzt wollen wir uns noch anschauen, was wir denn jetzt konkret machen. Das eine ist eben der neue Kindergarten in Marchenberg, der direkt an der Schule dort gebaut wird. Dort ist Kindergarten, Mensa für die Schule, ein Hort meine ich. Dann kommt noch ein Raum für die Ortsverwaltung, kommt dort noch rein, damit der alte Sitz, wo die Ortsverwaltung jetzt drin ist, endlich mal saniert werden kann. Die sitzen da in dicken Jacken, dicken Schuhen drin und frieren sich einen ab, weil katastrophal saniert. Heizung im Eimer müssen wir eigentlich alles machen, aber dazu müsste eben erstmal die
Räumlichkeit da sein. Ne?
Genau, die Räumlichkeit da sein, dass sie da ausziehen können. Jetzt, Larissa, im Vorgespräch hattest du noch was Interessantes gesagt, weil über Raumberg wird immer gesagt, die Kinderbetreuung sei gar nicht so toll und alles doof und schlecht gemanagt. Aber wir kennen es auch von anderen Städten, dass die Kinderbetreuung nicht ganz so geschmeidig läuft. Ne?
Ja, genau. Also ich finde, es wird immer viel Negatives natürlich erstmal berichtet. Ja, wir haben hier kein Mittagessen für die Kinder und die Betreuungsangebote sind teilweise recht unflexibel. In manchen Orten kann man tageweise so und so die Zeiten legen. Ja, aber wenn man mal einfach in Nachbarkommunen auch guckt und vielleicht da auch mal einen Blick auf Waldorf hat, wo man denkt, naja, da ist das Geld ja kein Problem, da läuft es ja alles ganz toll, kann ich aus Erfahrung gerade von Freunden berichten, dass es gar nicht so toll ist, weil sie jetzt ein massives Problem hat, da erst die Betreuungszeiten von 7.30 Uhr auf 8 Uhr verkürzt wurden und jetzt auch noch nach hinten raus verkürzt wurden von 14 auf, ich meine, 13 Uhr. Ja, und wenn man dann halt jeden Tag dann noch pendeln muss, von Waldorf nach Heidelberg ins Büro, dann kann man sich ungefähr ausrechnen, was da ein Arbeitstag noch übrig bleibt, wie viel man da noch leisten kann. Und das ist ein massives Problem. Und da würde ich jetzt einfach mal behaupten, am Geld kann es eigentlich nicht gelegen haben. Einfach schlecht geplant. Und da muss man auch mal sagen, okay, das ist in Raunberg wirklich gut gelaufen oder läuft gut. Hatten wir jetzt so tatsächlich noch nicht. Da muss man auch mal sagen, gut gemacht.
Ja. Wir hatten jetzt, glaube ich, das erste Mal eine E-Mail bekommen von der Kindergartenverwaltung mit der Bitte, dass die Kinder daheim bleiben sollen, weil einfach die Erzieherinnen krank waren.
Also ja, das ist ja nochmal was anderes.
Das ist ja,
da sind sie einfach gar nicht genau. Da, die Erzieherinnen. Also da wurden ja schon auch Gruppen wirklich zusammengelegt, ja. Und die Erzieher fehlen einfach. Es ist nicht so, dass da jetzt mal für eine Woche jemand ausfällt oder für zwei Wochen, dass man sagt, okay, hier hat jetzt gerade irgendeine Grippe oder keine Ahnung was den Kindergarten lahmgelegt. Guck mal bitte, dass ihr vielleicht für ein paar Tage die Kinder zu Hause lasst, wenn es irgendwie geht. Da ist aber de facto einfach so, dass gar niemand da ist. Auch langfristig da einfach ein Riesenproblem ist. Und ja, wenn dann halt immer weiter die Betreuungszeiten gekürzt werden, ja, bei gleichbleibender Gebühr, muss man auch dazu sagen. Mhm. Also ich glaube, es kann sein, dass vielleicht minimal ein bisschen angepasst wurde, da will ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber trotzdem Gebühr mal an die Seite geschoben.
Hilft dir nichts, also selbst wenn die Gebühr reduziert wird. Ne?
Also meine Freundin zum Beispiel, die arbeitet 4 Stunden, also 20 Stunden Woche. Das haut dann gerade so noch hin, aber wenn du jetzt, keine Ahnung, 5, 6 Stunden am Tag arbeiten musst, ist aufgeschmissen. Also da geht es tatsächlich ohne Oma, Opa, Freunde, Freunde, Familie.
Wenn du da keinen Job hast, wo du dann noch Homeoffice machen kannst,
Ja.
ist es einmal fraglich, wie gut dein Homeoffice dann noch funktioniert, ne?
Ja.
Aber dann ist schwierig, ne?
Sehr schwierig.
Krankenschwester, die kann jetzt nicht gerade Homeoffice machen, oder?
Ja, die muss auch
Schwierig.
pünktlich zur Arbeit kommen. Die kann ja nicht auch sagen, oh, heute muss ich mal früher los, weil heute kann die Oma nicht abholen.
Gleitzeit. Wir machen die
Richtig.
OP ein bisschen später.
Genau. Ja, in der glücklichen Situation ist meine Freundin, dass sie dann halt sagen kann, gut, dann hänge ich heute mal noch eine Stunde dran, weil heute kann man die Oma abholen und dann gucke ich halt morgen, dass ich wieder bei Zeit auf die Autobahn komme, damit ich mein Kind abholen kann. Ne?
Christina, du bist ja Lehrerin in der Brunnenbergschule oben in Marschenberg. Da kommt ja das neue Gebäude direkt nebendran. Wie läuft denn aktuell die Versorgung der Kinder jetzt gerade im Mensa-Bereich?
Die läuft auch gut. Man hat da einen Caterer, der extra dann kommt und das Essen beliefert. Und da wird auch die Essensausgabe findet ganz toll statt durch Betreuer der Stadt. Das machen sie total super. Die Kinder machen gut mit, aber das ist halt alles in einem Raum. Das ist dann halt unten halt in der Aula, da ist dann die Schulküche. Die wurden dann natürlich dementsprechend dann auch, wurden sie geschult, alle, dass sie das halt auch machen können. Das wird natürlich nur aus diesen Warmbehältern rausgenommen. Also sind zum Glück keine Styroporteile, die dann da an jedes Kind verteilt werden oder so. Aber trotzdem, das mussten die auch alles regeln. Und dann essen die Kinder da unten in der Aula, der eigentlich dann auch mit der Musikraum ist, der so offen ist dann. Und das machen die, weil halt das ja eine öffentliche Ganztagesschule ist, machen die das dann halt in Schichtbetrieb sozusagen. Das haben sie ganz gut hingekriegt. Aber auf jeden Fall wird das mehr kommen. Vor allen Dingen mehr Kinder werden jetzt kommen an die Schule. Und dann werden auch mehr Essensnachfragen sein. Und die sollen dann natürlich auch alle gedeckelt werden. Außerdem ist es ja ganz wunderbar, wenn der Kindergarten da dann auch gleich mit versorgt werden könnte. So wie hier bei uns auch. Wir freuen uns ja hier auch in Rauenberg über die Mensa, die dann kommt, sozusagen für die Kindergartenkinder mit dazu. Ja.
Wie sieht es denn aus? Kostet das Essen was?
Ja, es kostet was. Es ist zurzeit auch 5,20 €. Ja, genau.
Weil
Man
es
muss sich
gab.
vorher anmelden und muss dann immer wieder bestellen. Wenn man das dann mal vergisst als Eltern, steht man dann dumm da. Das wird halt, muss man direkt dann halt beim Anbieter alles machen. Das wird dann nicht über die Stadt
Über
geregelt.
App.
Ja, wahrscheinlich, genau.
Also, weil es gibt jetzt, es war ja. Es gab ja so ein Rat, ja, die Bundesregierung hat ja so einen Expertenrat oder einen, nicht Expertenrat, aber einen Rat eingerufen, mit Bürgerrat
Ein
eingerufen,
Bürger.
der von Experten beraten worden ist. Und der hat ja praktisch als erste Forderung festgelegt, dass es im Bereich der Kinderbetreuung kostenfreies, gesundes Essen gibt. Als oberste Forderung. Und ich bin zwar auch Finanzpolitiker, ich bin auch Gesundheitspolitiker. Und es gibt Studien, die aus den USA, die besagen, für jeden Dollar, den man in kostenfreie Ernährung, gute Ernährung steckt, spart man 2 Dollar im
Gesundheitssystem,
Gesundheitssystem
klar, genau.
aufgrund der Sachen Fragen. Also, und wenn man, ich bin auch im Sozialausschuss, kann man auch sagen, es ist auch eine soziale Komponente dabei, weil es gibt natürlich auch Kinder, die sich dann diese 5 € nicht leisten können. Ja? Und so ist dann aber keine Frage, dass man einfach, jeder geht halt essen, das Essen wird vernünftig am besten vor Ort gekocht oder sage ich mal teilweise vor Ort gekocht. Am besten, meiner Meinung nach, am besten noch, dass die Kinder sich daran beteiligen. Ja? Also das
Aber
Obst.
es geht halt nicht jeden Tag in
Nee.
der großen Menge dann, ne?
Es geht, sage ich mal, aber ein Obst, kleinen Schnitzel für Obstsalat, ein, zweimal die Woche, müsst ihr auf jeden Fall drin sein. Ja? Und das gibt natürlich dann auch eine Bindung zu gesundem Essen. Also die Franzosen machen das ja auch relativ konsequent, dass sie
Gut, die achten grundsätzlich mehr auf
genau, wir
gutes
achten
Essen.
auf gutes Essen. Und dann ist es klar, dass dann jeder geht essen. Es gibt keine Schichtunterschiede mehr. Jeder hat vernünftig was zu essen. Und das Einzige, was man da bei dem System machen muss, das mit dem An- und Abmelden vom Essen. Ja, das muss trotzdem sein, sonst schmeißt man zu viel weg. Aber das wäre eine Investition, ja, die man wirklich mal sich überlegen sollten in die Grundlagen. Ja, jetzt gescheites Schulessen, kostenfrei für alle. Ja, und dann später die Ernährungskrankheiten reduzieren um einen nennenswerten Betrag.
Gehört aber auch dann im Grunde Ganztagesschule dazu, ne?
Ja, da geht ja der Trend hin. Also das ist ja der Ausbau der Ganztagesschule ist ja beschlossen, geht ja dann los, 26 mit der ersten Klasse und wird dann die nächsten Jahre aufgebaut und da ist noch relativ viel zu tun. Ja, und also das ist eine Herausforderung, wo noch nicht ganz klar ist, wie man das wird schaffen, so in der Schnelligkeit.
Ja, da kommen in dem Bereich ja mehrere Sachen dazu. Das ist jetzt eines Ganztagesschule, das andere ist jetzt aber auch die garantierte Kinderbetreuung, ne? Im Vorschulbereich, wo im Grunde alle Kommunen gleichzeitig jetzt die Kindergärten bauen, das Beton hinstellen und die Räume dann aber nicht mehr mit Fachpersonal füllen können, weil alle die gleiche Idee hatten. Da ist jetzt Raumberg noch relativ gut aufgestellt.
Ja.
Die machen relativ viel Ausbildung und können darüber dann eben ihr Fachpersonal selbst nachziehen. Und wir scheinen ja auch größtenteils alle hier sehr glücklich zu sein. Andere Kommunen, haben ja eben gehört, scheinen das nicht ganz so gut funktioniert zu haben. Grundsätzlich trotzdem, wir haben ja in allen Bereichen Mangel an Personal. Und muss man trotzdem schauen, wie man diese Berufsstände attraktiv gestalten kann. Jetzt habe ich gelesen, The Land, Norbert sitzt hier gerade gegenüber von mir in einem quietschgelben Kapuzenpulli mit The Land.
Es ist Fastnachtsdienstag.
Stimmt, wir zeigen ja Fastnachtsdienstag auch. Ja. Da habe ich gesehen, gab es einen Rundbrief an alle Eltern in der Grundschule, dass das Bildungsministerium jetzt über Weihnachten relativ viele Lehrerinnen und Lehrer eingestellt hat, weitere Maßnahmen plant, um noch weitere einzustellen, um eben den Personalmangel in den Schulen zumindest abzubauen.
Also bei der Lehrerfront, sage ich jetzt mal, ist es keine Front, sondern es ist eine sehr unterschiedliche Entwicklung. Wir haben vor einigen Jahren angefangen, im Bereich Grundschullehramt die Plätze auszubauen. Das heißt, die ersten kommen demnächst, ja, und da wird die Versorgung dann besser werden. Dauert noch so 2-3 Jahre, aber es ist schon in der Pipeline und kommt dann raus. Deswegen da Stufe 1 ist, glaube ich, momentan ein bisschen ein Problem. Und Gymnasiallehrer sind eigentlich okay wieder. Das ist so die Lage und ganz schlecht sieht es im Bereich Sonderpädagogik aus, aber da haben wir jetzt schon praktisch nochmal 250 Studienplätze on top draufgesetzt. Da wird es wieder eine Zeit lang dauern. Und jetzt kommen wir zum Schwierigsten. Ja, wie entwickelt sich der Bedarf? Ja, also mit der Planung, mit einer vernünftigen Planung, bei Schulen hat man ja 6 Jahre Zeit, ja, bei Kindergärten 3 und bei U3 nur 1 Jahr Vorlaufzeit, ja, in dem man wirklich planen kann. Und da glaube ich, ist der Schlüssel, wie die Kommunen unterschiedlich aufgestellt sind. Wie haben sie ihre Kindergärten in den letzten 10, 20 Jahren entwickelt? Sind, sage ich mal, Gebäudereserven zum Beispiel da gewesen. Also ich weiß es halt aus St. Georg Roth, da waren halt eben die Kindergärten, da war nochmal ein Stockwerk draufzubauen, das war nochmal woanders da was Platz, wo man dann einfach ausbauen konnte, bevor man neu bauen musste. Aber auch da war dann klar, als die Vorhersagen in den vor 10 Jahren waren ja alle eher auf Abnahme getrimmt. Ja. Also wir haben jetzt in Deutschland 85 Millionen Menschen. Ja, das hat keine Statistik vor 5 Jahren, vor 3 Jahren vorhergesagt, dass wir so viele sind. Das muss man natürlich den Kommunen auch entgegenhalten. Diese Bevölkerungsentwicklung konnte keiner sehen. Aber was man halt machen kann, ist rechtzeitig zu überlegen, reiht sich jetzt alles aufs Letzte aus? Oder baue ich vielleicht mal einen vorher nochmal neu und habe dann noch eine gewisse Reserve und kann dann nachjustieren, ja, also um das Bereich Gebäude zu umgehen, ja. Und das nächste ist halt eigene Ausbildung und Kapazitäten schaffen und attraktive Arbeitgeber zu sein. Weil ich glaube, es sind noch genug Leute da, aber die Bedingungen, das ist die Frage. Sind die Bedingungen geeignet, dass die Leute auch arbeiten wollen? Und man sieht es ja auch in Gemeinden, wo gut geplant haben, wo gut Personal sind, gibt es trotzdem einzelne Kindergärten, die komischerweise Personalprobleme haben oder auch nicht ganz voll belegt sind. Das ist dann wieder die Führung, also wie die Qualität der Leitung ist. Mhm. Und das zeichnet eine gute Planung aus, Gebäude rechtzeitig für Neubau zu entscheiden, Reserve zu haben, falls es dazu kommt, ins Personal zu schauen, dass es reichlich da ist, aber auch die Qualität in den einzelnen Kindergärten zu managen.
Ach ja, genau. In Baden-Württemberg haben sie ja in dem Fall auch tatsächlich geschafft, den besten Betreuungsschlüssel bundesweit zu haben. Also Schlüssel, wie viel Fachpersonal als Erzieherin und als Erzieher habe ich in den Kindergärten, auf wie viele Kinder runtergerechnet. Leuchtendes Beispiel wird immer wieder Rheinland-Pfalz genannt. Dort ist ja die Vorschulbetreuung kostenlos. Dort ist aber der Betreuungsschlüssel auch ein ganz anderer und die Betreuungsqualität ein ganz anderer. Gleichzeitig haben wir es aber auch in Rheinland-Pfalz mittlerweile so, die kommunalen Haushalte sind so eng gestrickt, dass die Gemeinderäte und die Bürgermeister inzwischen sagen, wir können ja gar nichts gestalten, wir können ja gar nichts tun. Denn egal, was wir entscheiden, irgendeine übergeordnete Behörde kommt und sagt, so nicht. Sie kriegen entweder einen auf den Deckel, weil sie zu viel investieren, zu viel machen, der Haushalt nicht ordentlich dasteht, oder sie kriegen von anderen Abteilungen, im Regierungspräsidium beispielsweise, einen auf den Deckel, weil sie sagen, ihr erfüllt eure Klimaziele nicht.
Ja, das ist natürlich wahr, wobei Rheinland-Pfalz wird interessant sein, wie sie sich entwickeln. Ja, die sind ja vom Nehmerland zum Geberland geworden, aufgrund eines großen Pharma-Konzerns. Mainz ist plötzlich die reichste Stadt in ganz Deutschland geworden. Die Uni Mainz und die Uniklinik Mainz expandieren und bauen Forschung und Lehre aus. Das ist unglaublich, was es zeigt, wenn Geld da ist, dass man machen kann. Inwieweit das dann in die Kommunalfinanzen dann auch abfließt, wird sich zeigen in den nächsten Jahren. Was wir als Baden-Württemberg gemacht haben, wir haben den besten Betreuungsschlüssel, klar, schon seit vielen Jahren. Wir haben jetzt das nochmal flexibilisiert. Ja. Wir haben den Pakt, die Kommunen haben gesagt, sie wollen eigene, sage ich mal, mehr flexibler sein. Ja. Also pauschal gesagt, muss es jetzt wirklich pro 15 Schüler oder Kindern ein Klo sein oder können es nicht auch 17 Schüler sich ein Klo teilen? Ja, also ein bisschen flexibler, oder kann ich denn was verändern im Betreuungsschlüssel mit anderen Fachkräften oder so? Das ist jetzt eine Experimentierklausel, das ist jetzt neu gemacht worden. Da bin ich gespannt, inwieweit sich die Betreuungssituation da verbessert und was für kreative Sachen die da auf den Weg bringen. Die Qualität muss stimmen, aber es ist mehr Bandbreite da. Und das ist jetzt, sage ich mal, ein Ansatz in Baden-Württemberg, der mehr Betreuungsplätze geben soll. Und Rheinland-Pfalz, wie gesagt, die haben es kostenfrei, haben an der Qualität gespart. Das war für uns nicht in Frage gekommen, sondern wir haben gesagt, wir wollen das Geld in die Qualität. Ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Mhm. Und wir wollen es jetzt nochmal, das ist jetzt die spannende Frage, was kommt im nächsten Haushalt. Der Ministerpräsident hat es schon angekündigt, er will in die frühkindliche Bildung investieren, vor allen Dingen auch Spracherwerb. Da wird nochmal richtig investiert werden, damit die Sprachentwicklung und die Defizite, die hier momentan gerade auftreten, dass man die behebt im Bereich Kindergarten, weil in der Schule ist es zu spät, auch im Jahr davor ist es zu spät. Also man muss eigentlich schon spätestens ab dem dritten Jahr intensiv beginnen. Noch besser wäre es natürlich ab dem ersten Jahr, ja, aber wie gesagt, ab dem dritten spätestens, damit das was bringt. Und das wird auch nochmal einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag im nächsten Haushalt geben, der da investiert wird.
Das ist gut, weil es gab ja diese eine Studie, die ganz klar aufgezeigt hat, wenn aufgrund sozialer Hintergründe der Kinder sich Unterschiede im Bildungsweg ergeben, diese Spreizung oder diese Unterschiede im Bildungsstand ergeben sich schon im vorschulischen Bereich. Und dieser Abstand, der wird nie mehr abgebaut in der Schule. Im Gegenteil, der vergrößert sich noch. Also umso wichtiger ist es ja, dass man Kinder in die Schule bekommt, die schon schulfähig sind auf einem vergleichbaren Niveau.
Vor zwei Monaten hat mir Theresa Schopper bei mir eingeladen im Wahlkreis. Sie hat sich dafür dieses frühkindliche Bildung nochmal vor Ort bei mir mit 10 Kindergartenleitungen ausgetauscht. Und da war auch die einheitliche Meinung gewesen, im letzten Jahr anzufangen bringt nichts. Je früher, umso besser und dann konstant. Also das war praktisch die einheitliche Meinung, wenn auch die Schwerpunkte dann unter den Kindergartenleitungen ein bisschen verschieden waren, was zu machen ist, ob das mehr, sage ich mal, mehr Sprachbildung in Einzel- oder mehr im Gruppengesetting ist, da gibt es dann unterschiedliche Auffassungen, aber das war die klare Botschaft, die wir der Ministerin da mitgegeben haben, früh anfangen und konstant.
Mhm. Super. Anderes Thema, wo wir massiv investieren werden, sind im Grunde der öffentliche Raum. In Marchenberg entsteht die neue der Platz an der Apollonia-Quelle. Das ist eine mehr oder weniger gut fließende natürliche Wasserquelle mitten in Marchenberg. Das soll so ein bisschen mehr erlebbar sein, öffentlich erreichbar sein. Und deshalb wird da ein kleiner Platz gestaltet. Das wird eine nette Sache für Marchenberg. Ja. Ein großer Brocken wird dann hier in Raumberg auch nochmal, dass die Schönbornstraße saniert wird. Die muss saniert werden, weil die Kanäle drunter saniert werden müssen. Unser Bürgermeister hat mal eine interessante Sache gesagt, und zwar die Bürgermeister sind persönlich haftend für Abwasserkanäle. Also sprich, wenn da ein Abwasserkanal undicht ist, der Bürgermeister hat Kenntnis davon und er tut aber nichts dagegen, dann geht es ihm persönlich an den Kragen. Von daher versucht er im Gemeinderat freundlich davon überzeugt zu kriegen, dafür Gelder freizumachen. Es gibt dann aber die Möglichkeit, die Schönbornstraße neu zu gestalten. Da muss ich sagen, mein persönlicher Wunsch wäre es gewesen, und ich war letztes Jahr in unter anderem Utrecht und in Houten, in den Niederlanden, und die Holländer, die denken öffentlichen Raum komplett anders. Die sagen, öffentlicher Raum ist für die Öffentlichkeit da, und das ist eben nicht nur Menschen, die im Blech sitzen, sondern Menschen, die auch laufen oder auf dem Fahrradweg, auf dem Fahrrad unterwegs sind oder ähnliches, und da wird das ganz massiv gefördert. Gerade in Utrecht. Utrecht gilt als klein Amsterdam, was die Radförderung angeht. Also ich habe gesehen, riesige Tiefgaragen, riesige Fahrradparkhäuser, alles nur für Fahrräder, separate Linien. Und die haben ein ganz klares Konzept, getrennte Fahrbahnen. Getrennt Fußgänger, getrennt Fahrräder, getrennt Autoverkehr. Und wenn sich diese Wege kreuzen, dann wird der schnellere und stärkere Verkehr ausgebremst. Also das heißt, dass nicht nur der Autoverkehr dann irgendwie über Hubbel fahren muss, das langsam fahren muss, sondern auch lustigerweise Fahrradhubbel habe ich da das erste Mal gesehen. Also wirklich solche Schweller im Grunde, wo die drüber fahren müssen und langsamer machen müssen, wenn sich da ein Gehweg kreuzt. Jetzt wäre es mein Wunsch gewesen, für die Schönbornstraße das auch hinzukriegen. Jetzt gibt es nur zahlreiche Normen, die dem entgegenstehen. Also im Grunde, sagen wir, noch nicht mal die Hälfte der Schönbornstraße würde den deutschen Normen gereichen, dass man getrennte Fahrbahnen hinkriegen würde. Lustigerweise ist dann trotzdem noch Platz für Parkplätze auf öffentlichen Raum, halb auf dem Gehweg, halb auf der Straße. Es ist aber nicht Platz, um, sagen wir mal, für 200 Meter verengte Fahrbahnen für Auto, LKW und Busverkehr zu machen. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt an der Schönbornstraße, dass wir da eben auch Busverkehr haben und dass dieser Busverkehr sich begegnen können muss und ausweichen können muss.
Dafür also, muss die Straße breit genug sein und dafür müssen dann
Sachen weichen. Dafür haben dann andere Sachen keinen Platz. Mhm. Jetzt ist es aber witzigerweise so, der Busverkehr in der Schönbornstraße ist kein echter Begegnungsverkehr, sondern da ist eine Bushaltestelle am Ende der Straße. Der eine Bus, der gefühlt dreimal am Tag dahin fährt, der fährt eben hin, macht eine kurze Pause und fährt wieder zurück. Er ist quasi ausgeschlossen, dass sich dieser Bus, gut, vielleicht ein Riss im Raum-Zeit-Kontinuum, dass sich der gleiche Bus gleichzeitig sehe, aber
es ist recht unwahrscheinlich.
Recht unwahrscheinlich. Und deshalb ist da leider nicht genug Platz für Rad, Auto und Fußverkehr.
Das ist das Problem mit deutscher Gründlichkeit. Ja. Wenn der Platz da ist, ist es wunderschön und sicherlich auch sinnvoll, aber wenn der Platz nicht da ist, da fehlt einfach die Möglichkeit. Also das ist das, sage ich mal, Experimentierklausel. Wäre da sicherlich die sinnvollere zu sagen, wenn der Bus das nur so eine Stichverbindung ist, dann kann er sich halt nicht sonderlich oft selber begegnen. Vor allen Dingen, wenn das ein Stundentakt ist, ja, dann ist es eigentlich ausgeschlossen. Mhm. Ja, und dann zu sagen, dann ist es halt kein Begegnungsverkehr, sondern es ist kleinere und dann muss ich halt schauen, wie ich das verenge und dann ist da halt eben mal 50 Zentimeter weniger Platz. Oder ja, aber das ist unsere Gründlichkeit. Ja. Ich glaube, da müssen wir weg von dieser Gründlichkeit hin zu Pragmatismus, wobei man aber auch in Holland sagen muss, die Holländer haben aber auch klar, innerorts, wo 30 ist, da fährt der Fahrradfahrer im Verkehr mit. Also die haben das mehr außerhalb oder an schnellen Straßen und innerorts ist es dann Vorrang. Das wäre dann die Überlegung, Fahrradstraße vielleicht draus zu machen, um zu sagen, hier ist Vorfahrt für Fahrradfahrer.
Da muss ich sagen, da bin ich eigentlich kein Freund von der Fahrradstraße. Bei mir ist es dann egal, ob ich auf der normalen Straße von hinten gedrängelt werde oder auf der Fahrradstraße von hinten gedrängelt werde. Ne? Da ist dann wieder die Frage, inwieweit wird das Recht dort dann auch umgesetzt, wenn man da unterwegs ist.
Ja gut, aber das ist ein Henne-Ei-Problem. Also bisher gibt es kaum Fahrradstraßen. Ja, und daher muss der Autofahrer sich erstmal dran gewöhnen. Jetzt kommen die so langsam auf. Und wenn man dann auch noch dieses Ausbremsprinzip aus Holland nimmt, ja, dass es dann wirklich vom Fahren her für den Fahrradfahrer, dass auch der Weg einigermaßen noch erkenntlich ist. Ich glaube, da gewöhnt man sich dran, auch wenn es wahrscheinlich schöner wäre getrennt. Klar, gibt es völlig recht, Manuel, aber dann muss man aber auch pragmatisch sein als Fahrradfahrer und sagen, wenn es da nicht geht, dann muss man damit mitleben.
Bei der Fahrradstraße ist es wenigstens noch so, dass es auch noch so markiert ist, dass die Autofahrer das vielleicht ein wenig mehr wahrnehmen. dass sie Rücksicht nehmen, als sie jetzt bereits nicht tun.
Ich hatte letztens den Bus im Kreuz. Der konnte mich auch schon nicht überholen, schon auf der normalen Straße. Und ich war mit dem E-Bike unterwegs. Das ist natürlich auch so schön. E-Bikes dürfen auch nur 25 km/h fahren. Deshalb selbst in der 30er-Zone bist du als Fahrradfahrer gekniffen, selbst mit E-Bike. Genau 5 km/h zu langsam. Mhm. Der Autofahrer hinter dir möchte natürlich genau die 5 km/h gern ausnutzen, wenn nicht sogar 10 oder 15. Und lässt sich das dann spüren.
Na, aber was das Problem in der Straße war, ja eigentlich immer war, wenn du da auf der Straße fährst und die Autofahrer, klar, dann wollen sie schneller, das kann man ja auch verstehen. Aber das ging ja nie, weil immer irgendwelche Autos mitten im Weg geparkt
waren. Meistens auch noch rechts und links.
Ja, also ja. Dass es eigentlich ja gar nicht möglich war, dass die Autofahrer, was für die ja genauso nervig ist, wenn man selber drin sitzt, das ist ja auch nervig, die konnten ja da auch nicht mal eben überholen, weil immer irgendwo wieder ein Auto mitten im Weg stand. Ja. Und natürlich auch darauf geachtet haben. Das muss man ja auch zugute heißen. Die haben ja darauf geachtet. Sie konnten ja dann immer irgendwie drängeln oder hinter... Also von dem her, es ist diese Straße, weil sie einfach überall parken, die da halb auf dem Gehweg, halb auf der Straße und blockieren sich somit im Prinzip alles selber.
Ja. Also in Wiesloch ist ja die eine Fahrradstraße auch neu und das war auch eine Strecke, die ich schon lange regelmäßig mit dem Fahrrad fahre und ich habe mich riesig gefreut über diese Fahrradstraße. Ja. Weil ich einfach mich doch wohler gefühlt habe, dann dort zu fahren und ja, das einfach angenehmer ist.
Ist auch visuell gleich erkennbar.
Ja,
eher, genau.
Ja, also ich finde, dadurch hat man als Radfahrer doch nochmal irgendwie ja, ein anderes Gefühl auf der Straße, ja. Dass man doch irgendwie eher mal denkt, naja, jetzt müssen doch die Autofahrer doch ein bisschen mehr Rücksicht nehmen, als sie es vielleicht sonst tun. Und ich habe zumindest das Gefühl, dass sie das da zumindest an dem Streckenabschnitt tatsächlich auch tun, also öfter mal auch anhalten. Das ist mir vorher nicht so aufgefallen, muss ich sagen.
Ja, das ist aber tatsächlich ein Konzept, das machen die Holländer, egal ob es Fahrradstraße ist oder nicht. Mhm. Gerade in Wohngebieten sind die Straßen so angelegt, dass du weißt, du bist als Autoverkehr in einem Wohngebiet. Die Priorität ist auf dem Wohngebiet, nicht, dass du hier schnell durchfahren kannst, sondern es ist alles gepflastert, es ist eng, jeder Kreuzungsbereich ist der Gehweg, im Pfosten im Weg, dass du nicht über den Gehweg schneiden kannst. Ne? Das sind alles so weiche Indikatoren, dass du ganz automatisch langsamer fährst, ohne drüber nachzudenken. Ne? Aber einfach durch den Eindruck des öffentlichen Raumes wird das schon suggeriert, dich so zu verhalten.
Ich glaube, das ist schon wichtig, diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten, gerade im Wohngebiet. Wenn das sind alte Leute, das sind Kinder, ja, das ist einfach sinnvoll, da langsamer zu fahren. Und es ist auch gut, wenn dann die Bauweise das auch noch fördert. Ja? Also nichts schlimmer wie eine kerzengerade Straße, ja? Die verleitet zum Schnellfahren. Ja? Wenn da aber dann Parkplätze eingezeichnet sind, versetzt noch, sodass ich weiß, okay, die kann ich nicht durchfahren, ist wichtig. Dann ist aber dann das nächste Schritt auch und dann kommen wir dann wieder zu den getrennten Radwegen. Ja, die nächste Straße, die in der Nähe sein muss, da muss halt der Radweg getrennt sein, damit der Autofahrer weiß, jetzt muss ich zwar im Wohngebiet langsam sein, aber auf der nächsten Straße kann ich wieder meine normale Geschwindigkeit haben und auf der übernächsten habe ich volles Recht für mich. Mhm. Und der Radfahrer weiß auch, da muss ich aufpassen, aber auf der nächsten Straße habe ich einen getrennten Fahrweg und wenn ich außerorts bin, habe ich auch meine sichere Spur und muss mich nicht um irgendwelche andere Sachen kümmern. Ich glaube, das ist auch so der Erfolg, glaube ich, in Holland, diese strikte Trennung außerorts und in anderen Bereichen, wo dann jeder für sich sein Tempo fahren kann und sich niemand gegenseitig auf die Nerven geht.
Ja, ja. Und das ist genau der Punkt, der wird bis runtergeführt, bis den Konflikt Radverkehr, Fußgänger, dass auch wirklich der Radverkehr runtergebremst wird. Das fand ich beeindruckend. Ne? Also
im Wohngebiet haben Kinder und alle Leute immer Vorfahrt. Auch für einen Fahrradfahrer. Sorry. Ja, das, ja. Das muss auch muss man manchen Fahrradfahrern auch noch erklären, aber das ist einfach so, dass das Senioren und Kinder im Wohngebiet Vorfahrt haben.
Kommen wir zum nächsten Thema, was im Haushalt großer Brocken ist und das ist generell Klimaschutz und Klimaanpassung. Da gibt es jetzt mehrere Wunschmaßnahmen. Fangen wir mit einer an, das sind die Sporthallen. Es gibt ein Förderprogramm des Bundes, wo Sportanlagen saniert werden können, Sporthallen energetisch saniert werden können. Da werden unsere zwei Sporthallen in der Brunnenbergschule und die Mannerberghalle werden so Wunschthemen des Gemeinderats und der Stadtverwaltung, dass man das mal angehen könnte, hängt aber einzig und allein daran, dass es diese Förderung gibt. Denn die Kommune alleine kann diese Millioneninvestitionen nicht stemmen. Da kommen wir jetzt wieder zurück zum Anfang des Gesprächs. Ne? Der Bund hat die Zügel in der Hand zu entscheiden, ob wir diese Dinge tun können oder nicht. Ein anderes Thema ist, und das ist jetzt wieder Landespolitik, wir haben einen neuen Parkplatz gebaut gegenüber der Mannerbergschule, um die Parksituation ein bisschen zu entstressen, sage ich jetzt mal. Und es gibt so einen gewissen Grenzwert, ab so und so viel Parkplätzen, ich meine 35,
ja, richtig,
muss ein öffentlicher, neu errichteter Parkplatz mit einer überständerten PV-Anlage bedacht sein. Leider, und ich glaube es auch der Stadtverwaltung, leider hat...
Sehr bedauerlich das Ganze gelaufen.
Also ich finde es echt...
Dieser öffentliche Parkplatz, exakt 34 Parkplätze.
Das wäre super. Ja gut, Bäume sind auch wichtig.
Ja, aber nicht für den Baum.
Achso, wir haben welchen getan. Wir haben gedacht, sie hätten 35, haben einen Baum gepflanzt.
Nee, es war wirklich ganz knapp scheinbar, wirklich.
Und ja, ein Parkplatz. Ja, ein Parkplatz
dieser eine.
Ich weiß nicht, ob man es hätte anders
planen können. Nee, ja,
gegen
wohl
nicht. Nicht.
Ja gut, aber das würde ja die Stadt nicht daran hindern, es trotzdem zu tun.
Ja.
Also es gibt ja auch Anbieter, da gibt es unterschiedliche Modelle. So eine Kommune muss sich das ja nicht kaufen und den Invest, den großen Invest am Anfang machen, sondern verpachtet beispielsweise auch diese Flächen. Da gibt es entsprechende Anbieter, die sowas machen. Ich habe das mal der Stadtverwaltung rübergeschickt. Die scheinen wohl auch den Kontakt da aufgebaut zu haben zu einem der Anbieter. Ich weiß nicht, ob die Anbieter einfach unprofessionell sind oder ob die Nachfrage so groß ist. Da war jetzt wohl nicht so Zug dahinter, das Thema wirklich anzugehen. Die wollen natürlich auch möglichst große Flächen dann angehen. Aber diese Möglichkeiten gibt es.
Ja, also sagen wir so, bei den Parkplätzen gibt es zwei Gründe, warum man das dann eventuell trotzdem tun kann. Einmal ist es natürlich, wenn der in der prallen Sonne liest, dieser Parkplatz,
ja,
und
klar,
wenig Verschattung, ja, ist sage ich mal, im Sommer sicherlich dann einer der beliebtesten Parkplätze in ganz Raunberg, wenn da die Autos im Schatten stehen können.
Ja, klar. Ja,
das ist eines. Das andere ist natürlich, wenn die E-Mobilität voranstreitet, ja, und du hast dann, wirst auch schwankende Strompreise haben, mhm, ja, dann kannst du im Sommer praktisch mehr oder weniger verumme dein Auto vollladen. Mhm. Ja,
und, was auch attraktiv ja, dann ist. Ja.
Ja, auch, also dahergehend, sage ich mal, laden, gerade in Zeiten, wo der Strom billig ist, im Sommer, im Schatten stehen, mhm, das sind eigentlich die Sachen, die Vorteile haben. Ja.
Und ich finde, das Thema ist noch nicht so richtig angekommen im öffentlichen Diskurs, dass man sagt, okay, es wird einen Klimawandel geben, es wird schweineheiß, es wird auch längere Phasen geben, wo es heiß ist. Wir müssen Maßnahmen ergreifen, wo wir uns dran anpassen. Und das sind genau diese Themen, Verschattung von öffentlichen Raum, Verschattung von Parkplätzen, Klimatisierung von öffentlichem Raum auch, von Bürogebäuden, von Stadtverwaltungen, von Sporthallen, von Schulen vielleicht. Ne? Dieses Thema wird uns irgendwann mal kommen. Ich meine, mich zu erinnern, dass vor ungefähr 15 Jahren gab es eine große Schlagzeile, Titelbild bei der Newsweek. Was passiert, wenn der Klimawandel zuschlägt mit einem ganzen Kontinent ohne Klimaanlagen? Mhm. Ja? Dieses Thema, dass wir uns irgendwann mal die Erkenntnis reifen muss, okay, wir haben es vor 20, 30 Jahren wirklich verkackt, Maßnahmen zu ergreifen, dass dieser Planet sich nicht aufheizt. Darum müssen wir jetzt mal anfangen, uns anzupassen. Und das Thema, finde ich, passiert noch zu wenig. Wir sanieren jetzt unsere Mannerbergschule, notieren, dass das Dach isoliert wird und in die oberste Etage eine Klimaanlage reinkommt. Also würde ich sagen, meine Güte, wenn wir jetzt da schon eine Klimaanlage reinnageln, dann machen wir das doch für die Etagen drunter auch. Ne?
Also das denke ich mal, das wird sich durchsetzen. Also die Klimaanlage wird man dann brauchen, wenn es heiß ist, wenn die Sonne scheint. So, und dann werden wir in Zukunft einen massiven Stromüberschuss haben. Ja, das heißt, das ist keine Frage, ob das dann bezahlbar ist oder nicht. Eigentlich hast du im Sommer so viel Stromüberschuss, dass du deine Klimaanlage mehr oder weniger laufen lassen kannst, ohne ein schlechtes Gewissen dabei zu haben. Und das ist noch nicht drin. Ja? Das ist noch nicht im Verständnis drin. Und nächstes ist ja, wie gesagt, Parkplätze zu überdachten, macht natürlich wirtschaftlich wenig Sinn. Ja, also das ist Freiflächenphotovoltaik ist einfach unschlagbar günstig, ja, und Parkplätze sind relativ teuer, aber der Vorteil liegt einfach, wie gesagt, daran, dass halt dann auch Schatten erzeugt wird, ja, und dass wir einfach einen Mehrwert bekommen. Und wenn die Städte einfach heißer werden, ja, 40 Grad oder noch mehr, dann ist jeder froh über jeden Schatten, der da ist.
Wenn du sagst, wirtschaftlich unattraktiv, das ist richtig, wenn man das nur als Maßnahme sieht, um Strom zu erzeugen, um Sonne zu ernten. Wenn man es aber aus dem Blickwinkel sieht, ich muss diesen öffentlichen Raum beschatten, Also ich muss ohnehin eine Überständerung da machen, eine Beschattung dort machen. Und dann packe ich PV oben drauf, dann ist ja im Grunde die PV-Anlage wie Freiflächenanlage.
Genau, und ich kann, wie gesagt, da im Sommer auch die Autos laden. Ja, ja. Und das ist, sage ich mal, für Leute, die Mietwohnungen sehen, ja, also wenn jemand sein Eigenheim hat, ja, dann stellt er halt, macht er sich halt eben eine Wallbox hin und dann lädt er sein Auto auf, das ist überhaupt kein Problem, aber Mieter, die werden dann doch schon mal schauen, wo sie günstig laden können, ja, und wie gesagt, wenn im Sommer, da bin ich mir sicher, wird es Stromtarife geben, ja, wo das Laden im Sommer mehr oder weniger kostenfrei ist.
Idealerweise haben wir irgendwann bidirektionales Laden, dass ich sage, okay, mein Auto kann nicht nur Saft ziehen, sondern auch wieder zurückpumpen, wenn ich es nicht wieder brauche. Das sage ich, 10-20% der Kapazität gebe ich für den Markt frei und verdiene dann noch Geld mit meinem Auto, wenn es einfach nur auf dem Parkplatz rumsteht. Es macht ja zu 90% eh nichts anderes, außer rumstehen. Mhm. Da kannst du ja wenigstens was Netzdienliches tun.
Ja, da gibt es ganz interessante Sachen. Also ich will mir das dieses Jahr auch nochmal anschauen, und zwar in Amsterdam. Die Busflotte wird netzdienlich betrieben. Und das heißt mehr oder weniger, jetzt denkt man Busse, die fahren immer rum, aber die haben auch viele Standzeiten. Gerade auch am Wochenende. Und es ist so, dass die Busflotte wird so betrieben, dass am Ende des Jahres Überschuss da ist, und zwar Überschuss, dass er sich einen neuen Bus davon kaufen kann. Also die haben betreiben praktisch ihre Busflotte und haben als Abfall jedes Jahr einen neuen Bus. Ja, und das würde ich mir gerne mal anschauen. Deswegen will ich im Sommer da mal hinfahren. Da gibt es auch eine Firma, die das Ganze betreibt, und ja, ich glaube, das ist die Zukunft, wenn man das schafft, mit großen Speichern auch Geld zu verdienen und solche Sachen wie Betriebskosten ein Plus hat.
Ja, es wäre eher witzig, irrational, wenn man diesen massiven Ressourcenverbrauch für diese massiven Batteriekapazitäten, die da irgendwo draußen rumstehen, und betriebswirtschaftlich, ne? Also ich habe totes Kapital rumstehen, das sich langweilt und nicht arbeitet, obwohl ich da Geld reingesteckt habe, wenn wir das nicht nutzen würden, sinnvoll. Und da kurzer Shoutout an unseren Wirtschaftsminister Robert Habeck. Der hat irgendwann mal versprochen, rückwärts drehende Stromzähler zu erlauben.
Ja, ich glaube, die hat er nicht ganz aufgegeben. Aber ich glaube, das ist noch viel Regulatorik zu verändern. Ich glaube, wir sind da schon beim Bereich erneuerbare Energien, haben wir schon viele Hürden genommen. Das wird noch ein bisschen dauern. Das wäre die einfachste Möglichkeit. Ich glaube aber schon, dass wir dann diese, entweder wir machen es ganz einfach mit Rückzähl-Stromzähler, oder wir gucken, dass wir diese Smart Meter halt dann einführen, ja, wenn wir sie denn so haben wollen, damit wir auch gründlich sind. Ja, das ist die deutsche Eigenschaft, gründlich zu sein. Mhm. Dann kann man nur an Smart Metern festhalten. Und dann gibt es aber, wie gesagt, diese Modelle werden einfach kommen, ja, wo dann einfach eine Zeit lang, wenn Überschussstrom da ist, also im Winter ist es dann, wenn der Wind weht, ja, dann gibt es halt einfach viel Strom, dann gibt es Zeiten, wo man laden kann, ja, und dann kostet es einfach weniger, und wenn man es halt eben da in der Tat, dann kostet es halt einfach mehr, und ich glaube, dann sind die Leute bereit. Ich meine, ich kenne es ja noch von meiner Mutter, ja, als ich klein war. Da war nachts der Strom ein paar billiger.
Stromtarif.
Ja. Genau, das heißt, die Waschmaschine ist immer nachts gelaufen. Ja, und das ist immer noch drin. Das heißt, obwohl jetzt alle Kinder draußen sind, die Mutter wäscht immer noch nachts, weil es Cent billiger ist.
Da kriege ich zu Hause Ärger. Also ich darf nur tagsüber Wäsche waschen, ne? Und wenn es schon anfängt zu dämmern, darf ich nichts mehr anmachen.
Ja, nee, also das war, wie gesagt...
Unterhalt.
Ja, eben. Das kannst du vielleicht kurz erzählen. Ja, ne? Ihr habt ja PV-Anlage mit Ost-West-Ausrichtung.
Ja, genau. Also wir haben hier 2014 gebaut, und da war das mit den Wärmepumpen noch jetzt nicht so der Trend. Und uns hat jeder belächelt, wie, ihr macht eine Photovoltaikanlage mit Wärmepumpe, was ist das denn, das funktioniert doch nicht. Und wie, also nicht mal noch einen Gasanschluss dazu, weil falls es
vorsichtshalber.
Nicht vorsichtshalber, genau, ich mache mir vorsichtshalber mal für 2000 Euro noch einen Gasanschluss da rein. Wo ich gesagt habe, nein, also wir finden das Konzept gut und wir möchten das so. Wir wurden von allen belächelt vor rund 10 Jahren. Und
jetzt von allen beneidet, hä?
Und jetzt von allen beneidet, beziehungsweise alle ziehen jetzt halt nach, ja, und auch jetzt, ja.
Für teuer Geld.
Welche, ja, die jetzt auch hier in dem Gebiet gebaut haben, die dann, ja, das war so vor 2-3 Jahren, ah ja, mit was, ne, ah ja, Gasheizung, und dann nochmal haben sie dann doch gemerkt, oh, das war jetzt nicht die beste Idee, und nochmal wirklich kurzerhand alles umgesattelt jetzt hier auf PV und Wärmepumpe.
Wir hatten jetzt bei der Sanierung von einem Gebäude hier in Raumberg, hatten wir auch die Diskussion, ob man nicht Pelletheizung reinmachen will. Und da habe ich dann auch gesagt, ey, es gibt eine ausgereifte Technologie, die in Skandinavien seit 5 Jahren, meine ich, schon Pflicht ist. Das ist die Wärmepumpe. Man macht sich unabhängig von allen externen Faktoren eben nur noch die Stromversorgung, die man breit diversifizieren kann. Und dann fangen wir jetzt wieder an, auf irgendein Rohstoff uns abhängig zu machen von irgendwelchen Herstellern, dass genug Bäume irgendwo wachsen, von irgendwo aus dem Umwelt, aus irgendeinem Wald aus Rumänien, dann vielleicht auch noch kommt. Und in 10 Jahren beschweren wir uns, dass diese Pelletheizungen denn so schweineteuer sind, weil alle Pelletheizungen installiert haben.
Also ich habe ja noch eine Pelletsheizung,
Ja.
aber das liegt daran einfach, dass ich die vor knapp 18 Jahren gekauft habe. Ja, und damals war es noch wirklich so gewesen, dann waren Pellets reines Abfallprodukt. Also du warst jemand, der einen Abfall
Ja,
praktisch weggenommen hat,
mhm.
weil das nur aus Abfallhose hergestellt worden ist. Und das war besonders, das war eindrücklich, werde ich nicht vergessen. Das war dann Finanzkrise und Wirtschaftskrise, 9 rum, ja. Und da wurden plötzlich die Pellets teurer, obwohl die Nachfrage praktisch ist. Ja. Und dann habe ich meinen Pellethändler gefragt, wieso ist es so? Ja, die Pellets werden alle nur von der Möbelindustrie hergestellt, also Abfallholz. Und wenn der Möbelindustrie schlecht geht, dann werden die Pellets ja teuer. Ja. Ja. Heute werden halt Wälder gerodet. Ja. Also heute ist man natürlich, würde ich mir das auch nicht mehr machen, ja. Weil heute ist klar, da werden Wälder gerodet, Urwälder gerodet, um billig Holz zu besorgen. Aber damals war das wirklich ein ganz klar Abfallprodukt und du hast praktisch den Abfall nochmal Gewinn geschaffen. Und das hat sich jetzt völlig gedreht. Also früher, sage ich mal, war Pellets noch okay. Heute würde ich es genauso kritisch sehen wie du, einfach weil die Masse einfach nicht so beschaffen ist.
Ja, und da denke ich doch, ist Wärmepumpe einfach eine Technologie, die wird auch 20, 30 Jahre noch gut funktionieren. Das einzige Thema wird vielleicht sein, dass da irgendwie eine netzdienliche Funktion noch dahinter geschaltet wird. Das ist ja aber bei der Wärmepumpe in aller Regel nicht so kritisch, weil ihr habt ja auch Fußbodenheizung, Larissa, ne? Ob da jetzt mal eine Stunde die Wärmepumpe draußen abgeschaltet wird oder weiterläuft, das merkt man nicht.
Ja, ich bin 2005 ja nach St. Leonhard gezogen. Ja. Da war da Stromheizung drin. Und das war klar, dass die NBW bestimmt hat, wann mein Pufferstecher gefüllt wird und wann nicht. Also da gab es überhaupt keine Diskussion. Also
Das war so.
da gab es diesen Speichertarif und der NBW hat gesagt, sie schaltet an und aus, wenn sie es für richtig hält. Ja, und das war völlig normal. Ja, und heute die Diskussion, als wäre es was Revolutionäres. Nee, das war einfach so gewesen. Das war aber auch schweineteuer, muss ich sagen. Und deswegen bin ich ja dann umgestiegen. Aber das war schon immer so gewesen. Dieser Tarif für diese Stromheizung war getaktet von der EnBW.
Und inzwischen, jetzt, ich habe es vorhin angedeutet mit diesen rückwärts drehenden Stromzählern, inzwischen gibt es ja die ersten Stromanbieter, die dir zeitabhängige Tarife anbieten, die sagen, okay, wenn jetzt viel Strom im Netz ist, dann ist der Tarif deutlich günstiger, teilweise nahezu an 0 Euro ran, weil sie froh sind, dass im Grunde diese Energie irgendwie verbraucht wird, die da produziert wird. Kann aber dann auch eben hochgehen, aber du kannst das planen. Und da gibt es eine schöne App, die heißt Stromgedacht. Die wurde ins Leben gerufen, damals, als Putin die Ukraine angegriffen hat und wir Angst hatten, ob wir den Winter überstehen werden mit unserer Energieversorgung. Und da wurde man gewarnt, wenn das Stromnetz angespannt ist, man Strom sparen soll. Das ist jetzt gar nicht so häufig passiert, wie man gedacht hat, dass es passieren wird. Jedenfalls haben die jetzt vor kurzem eine neue Funktion eingebaut, wo sie sagen, bitte Strom verbrauchen. Und seitdem habe ich dieses Stromsparen nicht mehr gesehen. Das heißt nur noch, bitte Strom verbrauchen. Wir haben so viel Strom im Netz. Bitte jetzt Auto laden, jetzt Akkus laden, Handy laden, alles Mögliche.
Ja, ist schöne Funktion, habe ich auch, aber wenn du dann morgens um 7 siehst, dass du nachts um
Ja.
2
Hättest laden
hättest günstig laden sollen, dann habe ich schon ein bisschen Zweifel, ob das jetzt schon
Aber
so praktikabel umsetzbar ist. Obwohl.
jetzt, wo die, also die. Ich habe das vor 7, 8 Jahren schon mit meinem kleinen Raspberry Pi programmiert, musste das aber relativ umständlich immer irgendwo aus öffentlichen Daten, Rohdaten ziehen, wann denn viel grüner Strom im Netz ist, um sinnvoll das Auto aufzuladen. Aber jetzt ist es ja viel einfacher, ne? Ich kriege jetzt die Daten fertig aufbereitet von einem Dienstleister, kostenlos zur Verfügung gestellt und kann mich jetzt mit jeglichem Gerät dranhängen und sagen, lade dich auf. brauche ich ja gar nicht drüber nachdenken. Das sind 30 Zeilen Code, waren das damals auf meinem Raspberry. Und hat mein Auto aufgeladen oder nicht? 30 Zeilen Code. Also, und es war damals kompliziert. Das wäre jetzt deutlich einfacher, die Daten zusammenzusuchen. Ne?
Also für die ETV-Nerds ist es sicherlich eine Innovation, sagen wir, für Otto-Normalverbraucher. Doch, wahrscheinlich.
Ja, gut, aber jeder E-Auto-Fahrer hat ja irgendeine App für sein E-Auto drauf. Ne? Also garantiert alle Tesla-Fahrer, Renault-Fahrer haben das auch. Tesla, Renault könnten das problemlos in ihre App einbauen, dann brauchst du gar nichts nachdenken, sagen nur, okay, passt für mich.
Ne? Ja, also Manuel, ich glaube, das wird, also es wird einfach so sein, dass, also ich glaube, die Autoindustrie entdeckt ja jetzt den Markt auch. Ne? Also sie sehen ja, ich habe ja mit meinem E-Auto habe ich auch einen Speicher und ich kann den Speicher, mit dem Speicher kann ich auch Geld verdienen. Also das sind ja auch die Autohersteller, ja, auf den Trichter gekommen, dass es ein Mehrwert ist. Und die werden dann, denke ich mal, in wenigen Jahren wird es einfach ein Komplettpaket geben, dass die sagen, okay, du hast 20.000 Kilometer im Jahr frei, wenn du mir zu so und so Bedingungen den Speicher nutzt. Ja? Ich garantiere dir, dass das auch nicht kaputt geht. Ja? Wenn du sagst, oh, ich fahre viel mehr, dann ist es weniger. Oder du sagst, nö, ich brauche es noch seltener, ist eh nur Zweitwagen, steht nur rum, da könnt ihr noch mehr machen. Ja? Also, und dann wird es einfach so sein, dass du dein Auto hinbestellt kriegst, du das in eine gewisse Zeit am Netz koppelst und dafür kriegst du halt eben 10.000, 20.000 Kilometer im Jahr frei.
Was für die meisten ja schon reicht, ne?
Ja, genau. Wäre ja, ja. Praktisch kostenfrei. Ja. Deswegen machen wir auch über die Verkehrswende überhaupt keine Gedanken, weil diese Modelle kommen. Und der Vorteil für den Autohersteller ist natürlich, er kann natürlich auch noch schauen, wie die Batterie im Auto ist. Ja, also das ist ja das Teuerste im Auto, ja, ist die Batterie. Und er praktisch mal schaut, dass die Batterie so geladen und entladen wird, dass da nichts passiert, ja, und hat damit auch immer einen Einblick, wie gut die Batterie ist und haftungsmäßig und alles Mögliche, glaube ich, ein Riesenvorteil für die Autohersteller. Deswegen denke ich mal, dass solche Konzepte durchkommen, weil da auch der Autobauer einen großen Vorteil hat. Und er wird auch noch an diesem Modell verdienen. Also das heißt, das E-Auto macht ihm dann auch noch einen Gewinn.
Und so könnten plötzlich neue Geschäftsmodelle entstehen.
Die gibt's schon.
Ja. Wenn man technologieoffen wäre.
Genau, wenn man nicht so verbohrt ist und immer noch am Verbrenner festhält. Deswegen glaube ich auch, dass die Verkehrswende oder die Antriebswende ist es ja eigentlich genau streng genommen nur, ja, dass sie ankommen wird. Ja? Weil wenn einer sagt, okay, ich muss tanken gehen, brauchen wir so wie 100 Euro im Monat zahlen, der andere sagt, kostet mich nichts. Mhm. Ja? Also da gibt es dann nur noch ein bisschen Mitleid für den, der halt noch tanken gehen muss. Ja?
Ja.
Und daher gehen wird. Also, da habe ich überhaupt kein Bedenken mehr. Der Markt kommt, die Modelle kommen. Ob das dieses, nächstes oder übernächstes Jahr kommt, das ist halt fraglich. Es wäre natürlich schön, wenn es schneller kommt. Aber daher gehen. Da mache ich mir keine Sorge, dass die Wende wird kommen und jeder, der jetzt sich noch einen Verbrenner kauft, ist selber schuld, weil es wird dann irgendwann auch keine Ersatzteile mehr geben. Mhm.
Da hatte ich ein interessantes Gespräch mit einem Solateur. Ich hatte zig Solateure hier schon im Haus, die mir ein Angebot gemacht haben. Und da war einer aus der Pfalz, ich sage jetzt nicht, welcher Betreiber, und habe es auch mit diesem bidirektionalen Laden gehabt, dass man dann über das Auto wieder ins Netz einspeist. Und er hat gesagt, ja, ganz klar, da sind die großen Stromversorger einfach dagegen. Und deshalb gibt es das nicht. Also technisch ist es ja gar kein Problem. Also da, wo Strom in die Einrichtung fließen kann, das Kabel kann es. Muss halt noch die Geräte, die vorne dran und hinten dran hängen und die Software, müssen das halt damit umgehen können. Aber technisch ist das jetzt keine Rocket Science, das kann man tun.
Ja, genau. Aber wie gesagt, wenn dann der Automobilhersteller ein eigenes Interesse an diesem System hat, dann sind die ähnlich groß wie die Stromversorger und ähnlich in der Lobby gleich. Mhm. Und ich glaube, wenn dieses Modell sich durchsetzt, dann ist da auf Augenhöhe, sage ich mal, ein gewisser Verteilungskampf, dass das da nicht, also das wird Vorteile haben. Und ich glaube auch, die Stromanbieter werden ja immer mehr regenerative Energien selber erzeugen. Die haben dann auch selber ein Interesse, dass sie das vernünftig auslasten. Und dahergehend bin ich mal relativ sicher, dass es über wenige Jahre dann sich einfach durchsetzen wird.
Das ist jetzt ein interessanter Aspekt. Die Autohersteller sind ja über EU-Normen verpflichtet, dass ihre Flotte, die sie verkaufen, einen gewissen CO2-Ausstoß nicht überschreiten darf. Wenn sie jetzt darüber im Grunde nochmal netzdienlich arbeiten könnten, könnte ja die EU über Regularien an der Stelle nochmal für Druck sorgen.
Ja. Nee, also so mein, ich habe für mich jetzt, bin ich ja gerade dabei, meine Jahresplanung zu machen vielleicht. Mhm. Und eins davon ist, wie gesagt, das Amsterdamer Busdepot oder beim Amsterdamer Flughafen-Busdepot, da muss ich immer genau raushören, welche von den beiden das ist. Ja, da will ich hinfahren. Aber ich habe jetzt zum Beispiel, wenn du guckst, Klima, also ich denke, Klimaneutralität bringt uns nicht weiter. Ja, wir brauchen klimapositive Prozesse. Und entscheidend ist zum Beispiel bei Zementherstellung. Ja, bisher gilt ja Stahlbeton als das Nonplusultra. Ja, früher hieß es für die Ewigkeit. Bis man halt festgestellt hat, ganz ewig ist die Ewigkeit nicht. Sondern
unser Rathaus müssen wir auch sanieren.
Genau, was passiert? Um Stahlbeton herzustellen, brauchst du einen pH-Wert von 11 bis 12 im Beton, ja, damit der Stahl nicht rostet. So, saurer Regen ist ja ein Begriff. Ja, also Regen ist halt einfach sauer. Und dadurch wäscht sich der pH-Wert langsam runter. Wenn er runtergeht, fängt der Stahl an zu rosten. Wenn er rostet, dann sprengt er den Beton weg. Mhm. Ja, also nichts für Ewigkeit. Und wenn du jetzt Carbonbeton nimmst, also Carbonfasern in den Beton reinlegst, brauchst du eh nur die Hälfte etwa an Beton, um das gleiche Tragfähigkeit zu erreichen. Und gleichzeitig brauchst du nicht den pH-Wert so hoch. Dann kann ich bis zu 80% vom Zement in Beton sparen, wenn du Carbonbeton zum Beispiel nimmst für deine Gebäude. Und du bist klimapositiv.
Aber das Carbon hat einen anderen Preis als das Stahl. Und was passiert, wenn ich diesen
Carbon-Beton
schredder oder recyceln möchte?
Das ist ja erstmal wurscht. Ja. Also es ist Kohlenstoff, das heißt, es kann nicht gar nicht so schlimm sein beim Schreddern und Recyceln. Carbon auch nochmal herstellen mit Acrylnitril über Bakterien. Ja, also das könnte werden nochmal biologische Herstellung. Kann ich natürlich auch auf anderen Wege herstellen. Und du kannst in den Zement auch noch ein bisschen anderen Kohlenstoff reinschmeißen. Du bist klimapositiv beim Betonbau. Ja? Du brauchst nicht am Zementwerk nochmal eine CO2-Abschalteranlage. Quatsch. Okay. Du brauchst ja, sagen wir mal, nehmen wir das schlechteste Worst Case an, du brauchst halt eben nur 50% vom Beton. Ja? Und plötzlich ist aber der gesamte Prozess klimapositiv. Ja? Warum soll ich dann auch noch aus dem Abgas? Ja, das wird natürlich auch was rausgehen bei Zementherstellung, ist klar, Chemie. Brauchst du aber nicht mehr kompensieren, weil du eh schon mehr CO2 rausnimmst, als du brauchst. Ja? Und wenn du.
Gut, wenn du es dann noch abschaltest, ist super gut.
Ja, aber das macht viel zu teuer.
Das ist viel zu teuer. Die Abscheidung, da machen sich viele Leute überhaupt gar keine Gedanken.
Das wird
immenses Energie und Geld kostet.
Das ist völlig überflüssig, ja, weil du bist ja schon positiv. Also du bist nicht mal neutral. Also du willst ja das abscheiden, um neutral zu werden, aber du bist ja plötzlich positiv. Mhm. Also völliger Quatsch, da noch weiterzumachen. Das Gleiche kannst du natürlich auch noch, du kannst dann Pflanzenreste oder kohlenstoffhaltige Reste auch pyrolysieren. Ne? Als Abfall enthältst du, also du kriegst einmal Strom, du kriegst Wärme, du kriegst Synthesegase, du kriegst Öle und du kriegst halt eben die Kohle, ja, die da rausfällt. Und wenn du die Kohle zum Beispiel in den Asphalt reinmischst, ist eine Straße beim Bau plötzlich klimapositiv. Ja? Wenn du eine Straße neu sanierst, ja, musst du neu bauen, sanierst und nimmst dann diesen Asphalt mit der Kohlenreste aus der Pflanzenpyrolyse, ist die klimapositiv.
Aber könnte ich dann nicht heute schon Kohle in den Straßenbau verwenden? Aber?
Alles musst du mit Normen und andere Sachen machen. Und geht ja,
also ist in der Norm nicht enthalten?
Alles in der, du musst alle deine ganzen Normen und Sachen, also allein schon, wenn du überlegst, wie lange es braucht, diesen Flüsterasphalt, ja, der braucht schon 5 bis 10 Jahre Prüfungen, damit der reinkommt. Aber jetzt die Schweizer haben so ein paar Stückel gebaut und mir geht es darum, ich will ja die Pyrolyse, ja, also die Pyrolyse von Resten machen. Ich will die Biogasanlagen sind ja extrem ineffektiv, wenn du guckst, was mit CO2 machen. Ja, dann kommt Biogas, also hinterher hast du praktisch ein Nullsummenspiel. Wenn die Anlage zurecht, bist du gleich klimapositiv. Wenn du aber deine Pflanzenreste pyrolysierst und dann den Kohlenstoff in die Straße oder in den Beton
bindest,
ja, dann ist es auf die nächsten 50, 100 Jahre gebunden und du bist klimapositiv. So, und wenn du jetzt viele Prozesse, ja, wenn du jetzt dann noch Moore machst, ja, Wiedervernässung von Mooren und dann Paludik-Kulturen machst und dann daraus Dämmmaterial hast, ist es klimapositiv. Und machst jetzt viele Prozesse klimapositiv, dann können auch noch 5 Dieselautos rumfahren. Das interessiert dann keiner mehr. Verstehst? Ja, weil du was hast, was positiv ist, und nur wenn du nur auf Neutralität achtest, ja, dann musst du praktisch alles auf null reduzieren. Wenn du aber anfängst, klimapositive Prozesse, also CO2-positive Prozesse zu schaffen, dann kannst du auch den einen oder anderen weiterlaufen lassen, ohne dass es dich stört. Und das würde meiner Meinung nach viele Probleme erleichtern und auch diese Abwehrschlachten, ja, verringern. Ja. Wenn dann halt eben 50 Jahre altes Feuerwehr und dann halt nur mit Diesel rumfährt, ist egal. Ja. Die Straße hat so viel CO2 gebunden, dass er da 20 Jahre drauf fahren kann. Ja. Also das wäre das, wo man vielleicht mehr, auch gerade aus grüner Sicht, mehr auf diese klimapositive Prozesse achten sollte.
Interessant. Ja, interessanter Aspekt.
Also die Pyrolyseanlage in Eberswalde, Landesmittel 1 Million gefördert, will ich auch besuchen dieses Jahr. Cool. Und Klärschlamm kann ich auch pyrolysieren. Gibt es in Rheinland-Pfalz eine Anlage, will ich auch noch besuchen.
Ah. Nicht schlecht.
Gibt es bestimmte Einladungen an die Ortsverbände, ob ihr
ja, weil die Frage ist ja momentan, wollen wir den wahrscheinlich verbrennen. Ja, wenn du Klärschlamm in Deutschland verbrennst, bist du klimapositiv.
Ja.
Wenn du Klärschlamm in Deutschland pyrolysierst, bist du klimanegativ. Und wenn du pyrolysierst, bist du klimapositiv. Ja, du kackst also praktisch für einen guten Zweck. Ja.
Kacken fürs Klima.
Das oh, ist das ist der neue Spruch.
Warum sehe ich das nicht auf Wahlplakaten?
Und was wir in der Sache sehen, wir haben natürlich noch ein Problem in Deutschland. Ja, du darfst in Deutschland momentan nicht auf den Acker rausfahren. Ja. Du musst dann über die Grenze fahren, damit das Ganze auf den Acker kommt. Was natürlich Quatsch ist. Ja. Wenn du das bei 800, 900 Grad pyrolysierst, ist da von den menschlichen Ausscheidungen natürlich nichts mehr über. Ja. Aber in der Regulatur ist es noch verboten. Ja. Das heißt, um das einzusetzen, müssen wir als erstes natürlich wieder das erlauben, dass Pyrolyse aus Klärschlamm auch auf dem Acker darf.
Es gäbe so viel. Es gäbe so viel.
Aber das mit dem Beton muss ich meinem Papa sagen.
Der gibt einen schönen Podcast dazu.
Bei Sika.
Ja.
In Leim.
Aber ich kann, da gibt es einen schönen Podcast dazu.
Ja, muss man schicken.
Kann ich ja noch mit Pilzen was machen.
Ja. Kommt in die Show Notes mit rein.
Ja, ah, ja, genau. Mhm. Das ist gut.
Ja, genauso wie jetzt mit im sozialen Bereich, ja, wenn man in Finanzen wieder schaut, ja. Also momentan die CDU mit ihrem Bashing, ja, also Bürgergeld gegen Geringverdiener, ja, ist völlig daneben, ja. Es geht eigentlich um Solidarität in der Krise. Ja. Also wir haben jetzt Corona, wir haben Krieg, Energienknappheit, Lieferketten, ja, und in den von 20 bis jetzt haben es die 10 Reichsten geschafft, ihr Vermögen zu verdoppeln. Und die untersten 30% haben einen Verlust von mehreren Milliarden Euro hinnehmen müssen. Ja. Bei den einen reden wir um Billionen, die mehr drin sind, und die untersten haben Milliarden verloren. Das ist doch keine Solidarität.
Und Thema Bürgergeld war ja auch ein Riesenthema mit den Sanktionen, dass die Sanktionen wieder verschärft werden. Ne? Da geht es um, Entschuldigung, ein paar Millionen. Währenddessen war aber der Cum-Ex-Skandal, also die wahren Verbrecher, mehrere Dutzend Milliarden.
Und es gibt ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, die sagen, mehr wie 30% zu kürzen, ist nicht rechtens. Ja. Also das provoziert doch wieder nur eine nächste Klage, ja, wo einer dann sagt, Leute, ich 3 Monate ohne Geld schaffe ich nicht.
Ja, aber da freut sich die Bildzeitung dann wieder, da guck mal, da hat einer dagegen geklagt, der kriegt jetzt wieder Kohle.
Es ist doch ein Rechtsbruch. Also wenn ich doch schon ein Urteil habe, ja, dann kann ich doch nicht einfach sagen, das steht bestimmt. Ja. Nee, also an ein geltendes Urteil muss ich mich halt doch als Staat halten. Und da ist halt eben eigentlich die 30%-Hürde gesetzlich, also richterlich festgelegt worden. Sich darüber hinwegzusetzen, kann man machen. Aber ob das einer Demokratie gut tut, ja, das weiß ich nicht.
Da passieren im Moment viele Stimmungsmachen, die der Demokratie nicht gut tun.
Ja, weil wenn es dann wieder vom Gericht einkassiert wird, dann heißt der Staat ist schwach. Nee, er hat halt wissentlich gegen was verstoßen. Ja. Das ist doch das Problem, ja. Deswegen ist ja die Politik meiner Meinung nach gut, wenn ich weiß, okay, dann brauche ich vielleicht eine andere Rechtsgrundlage. Ja. Dann muss ich irgendwie, jetzt beim Existenzminimum wird es natürlich rechtlich sehr schwierig, ja, aber ich musste dann eigentlich eine Rechtsgrundlage schaffen, damit ich diese Kürzung um 100% auch durchsetzen kann. Ja.
Aber was habe ich denn gewonnen, wenn ich irgendjemand das Geld um 100% gekürzt habe?
Nichts. Aber sagen wir allein aus dem, es gibt ja immer noch den, du hast ja immer einen wirtschaftlichen Schaden, wenn du sparst, und hast aber auch einen demokratischen Schaden. Ja, das ist ja so, wenn du die Ausgaben, es gibt ja die Studie, wenn du die Ausgaben der öffentlichen Ausgaben kürzt um 1%, ja, also in Deutschland, das öffentliche Ausgaben hast du 1,9 Billionen, ja, 1%, 19 Milliarden, ja, wenn du um 19 Milliarden kürzt, dann steigt der Anteil von rechtsextremen Parteien um 3%. Das ist ein politischer Schaden, nicht wirtschaftlich. Das ist ein politischer Schaden, den man damit macht. Umgekehrt gibt es auch Studien. Wenn du jemandem eine Förderung gibst, die ungefähr 1% seines Einkommens entspricht, in so einer Region, dann verringert sich der Anteil extremistischer Parteien um 5% in der Region. Ja, das geht über EU-Förderungen in Italien, wo dann kreisweit das gemacht worden ist, wo dann auch andere Effekte ausschlagen, gibt es Studien drüber. Ja, also sparen, Demokratieschaden, mehr Extremisten, ja, richtig fördern, gibt es runter, politischer Gewinn, weniger Extremisten. Mhm. Und das ist doch was, wo sie sagen, Leute, wirtschaftlich ist das eine, aber das andere ist der Demokratieschaden, den wir machen. Und beim Bürgergeld, wenn wir machen wir einen Demokratieschaden, wenn dann irgendeiner vor Gericht gewinnt gegen Deutschland, weil sie sich dann an Urteile gehalten hat. Das ist ein Demokratieschaden.
Auch,
das ist
der Demokratieschaden führt zu einem Wirtschaftsschaden.
Also Wirtschaftsschaden,
wie aber viel auch Unternehmen, wie viele Unternehmen haben jetzt unterschrieben, wenn AfD irgendwo an die Macht kommt, haben wir Probleme und sind wir raus.
Korrekt, aber ja, das ist wirtschaftlich ist immer das eine. Und das andere ist halt einfach, muss man alles aufs Wirtschaftliche reduzieren, ja. Und einfach so nochmal, wir müssen gucken, dass die Demokratie gestärkt wird. Dann braucht es diese Extremisten nicht. Ja? Also die werden ja vor allem deswegen gewählt, weil sie sagen, ich bin jetzt so enttäuscht, ja, ihr müsst was anders da machen.
Ja, ich. Also man hat jetzt bei der Nachwahl von Berlin hat man es gesehen. Da hat eine AfD-Kandidatin, die in Untersuchungshaft sitzt, jetzt mehr Stimmen gekriegt wie bei der ersten Wahl. Du kannst die AfD inhaltlich nicht stellen.
Genau.
Nur emotional, nur über Stimmungsmache. Und wenn du entweder den Kanal entziehst für die Stimmungsmache oder die Leute emotional in die andere Richtung gepackt kriegst, dann kriegst du auch die Leute zurückgewonnen. Aber inhaltlich kriegst du die Leute nicht gepackt. Also es gibt den menschengemachten Klimawandel, sagen sie, das stimmt nicht. Putin hat Russland angegriffen, sagen sie, stimmt nicht. Hitler hat Polen angegriffen, sagen sie, stimmt nicht. Also du kriegst die Leute ja sachlich nicht gepackt.
Ey, das ist sicher schon alleine USA. Also Trump wird ja deswegen gewählt, weil er lügt.
Ja,
also
und wenn Trump bekämpft wird, dann sagt er, ja, die bekämpfen ja nur mich in euren Namen, also ich kämpfe ja für euch, ne?
Ja.
Also wenn sie mit mir fertig sind, dann geht's euch an den Kragen. Ne?
Ja, und die sagen, der ist so mächtig, der kann sogar lügen und kommt damit durch, ja? Also es ist ja völlig irrational, also deswegen stellen, du kannst einen Trump nicht stellen, ja? Natürlich wirst du in den meisten Punkten fachlich gewinnen. Aber die Wähler wählen ihn ja nicht, weil er irgendwie korrekte Politik macht, sondern weil er eine gewisse Macht ausstrahlt, eine gewisse Aggressivität, und das triggert bei denen. Ja? Und deswegen ist es mit dem Stellen, natürlich musst du es machen, weil es gibt viele Leute, die das nicht wissen, was da drin steht in solchen Parteiprogrammen, aber den harten Kern oder den fiesen Kern wirst du damit nicht erreichen.
Gut, aber selbst die Parteiprogramme, was da drin steht, hast du ja gesehen bei den Bauernprotesten. Im AfD-Wahlprogramm steht es drin, wir wollen alle Subventionen kürzen, auch in der Landwirtschaft.
Das kannst du machen.
So, jetzt wird.
Du musst nur einen Zoll einsetzen.
Wenn ein paar Subventionen bei der Landwirtschaft gekürzt, ne, und die Landwirte protestieren dagegen und die AfD springt auf diesen Zug auf und sagt: Landwirte, wir sind auf eurer Seite. Ja. Das ist dämlich, was da gemacht wird mit den Subventionskürzungen. Ne?
Ja, aber nochmal, wenn du es hat, also wenn du sagst, willst keine Subventionen an die Landwirtschaft geben. Dann geht es.
Dann musst du sie schützen.
Dann musst du einen Schutzzoll aufbauen. Was weiß ich, jetzt sagen wir 15-20% auf Agrarimporte. Dann sind unsere Landwirte wieder günstiger. Wenn man aber schaut, unter den 10 reichsten Deutschen, wie viel verdienen da ihr Geld mit Lebensmitteln Und wie viel haben die haben in Deutschland haben die reichsten 10 Leute ihr Einkommen nicht verdoppelt wie weltweit im Schnitt, sondern nur um 75 preisbereinigt besteuert. Also 75%. Wir reden hier über Billionen. Das ist aus dem Lebensmittelbereich den Großteil. Ja, und die Landwirte kämpfen um wenige tausend Euro Subventionen und gleichzeitig haben andere aus dieser Not ein riesen Vermögen geschaffen.
Nur eigentlich warte ich drauf, dass die Landwirte mal bei McDonald's ihren Mist abladen oder beim Aldi oder beim Müller.
Ne? Sagen wir so, die man kennt, die reichsten Familien, ja, Richtung Heilbronn zum Bleistift. Ja?
Ja.
Da wo muss man einfach sagen, Leute, der Handel kämpft zwar um günstige Preise, aber wenn die Profite, nochmal, Solidarität in der Krise, wenn wirklich alle ihre Gürtel enger geschnitten werden, dann kann es nicht sein, dass die reichsten 75 oder 100% Vermögenszuwachs haben und die unteren, die haben einen Verlust. Das ist für mich keine Solidarität in der Krise. Das meinte ich. Also niemand will, dass die dann arm werden oder dass die bankrott gehen, aber muss es wirklich eine Verdoppelung des Gewinns innerhalb von 3 Jahren sein, wenn die anderen Verluste haben? Das ist für mich keine Solidarität. Das ist eigentlich, wo ich sage, Leute, das kann keine Solidarität in der Krise sein. Wenn die ihren Wohlstand halten, auch in Ordnung, aber diese massive Aufwachs innerhalb von so kurzer Zeit an der Krise so viel zu verdienen, das ist, finde ich, nicht okay.
Ja? Solidargemeinschaft verlassen. Ne?
Ja, das ist keine Solidarität in der Krise. Die dürfen ihre Reichtum behalten von mir, aber innerhalb von 3 Jahren 75-100% Gewinn zu machen, wenn der andere Teil Verlust macht, und zwar der ärmste Teil, ist das keine Solidarität. Und schon gar nicht in so einer Krise. Ja, darum geht es mir. Solidarität in der Krise muss anders aussehen.
Tja. Korrekt. Wenn wir jetzt hier, eigentlich sind wir im kommunalen Haushalt gestartet.
du Alter. Ich habe gedacht, wenn wir zwei sind, oh Mensch.
Ja, genau. Genau, die Bundespolitik werden wir jetzt hier in Raumberg leider nicht retten, auch wenn, und das habe ich auch in meiner Haushaltsrede geschrieben, die Bundespolitik schlägt halt einfach 1:1 da bei uns dann durch.
Ja, weil die Kommunen sind die Einzigen, die noch Kredite aufnehmen können. Das ist das Problem, Manuel. Die Kredite. Bund kann keine Kredite, Land kann keine aufnehmen, die Kommunen, ja, was passiert denn da? Also da muss ich nicht wirklich, da muss ich nicht lange überlegen, den letzten beißen die Hunden. Den muss ich halt verschulden, ja, damit die anderen zwei sich zurücklehnen können. Aber das geht ja darum, dass das System Quatsch ist. Ja? Also ich muss ja für die Zukunft investieren. Ja, nochmal, wir haben über mehrere Jahre mit den Schulden Geld verdient. Ich verstehe gar nicht, wo das Problem sein soll. Und andere Länder machen uns vor, wie man das praktisch mit einem minimalen Geld über 20, 30, 100 Jahre weiterfinanzieren
kann. Ist ja nicht nur das, sondern wir stehen ja in Konkurrenz oder positiv ausgedrückt im Wettbewerb mit anderen Nationen, mit anderen Systemen. Und die hauen halt nicht so auf die Schuldenbremse, sondern sagen, ich muss Arbeit für meine Leute haben, ich muss ein Geld verdienen, also muss ich jetzt auch Gummi geben. Und alle Nationen haben Transformationsprozesse, sei es technologisch, Klimawandel, in Struktur, in der Altersstruktur. Auch China steht vor einem riesigen Problem in ihrer Altersstruktur. Du hast überall Prozesse, wo du massiv investieren musst. Manche tun es, wir nicht.
Ja, was mich immer stört, einmal ist das Wort Transformation. Das ist für die Leute, sage ich mal, nicht begreifbar. Ja? Also da gibt es die Transformer, ja, die dann plötzlich zu Autos werden oder zu Kampfrobotern. Ja, also das ist, glaube ich, kein... Es reicht ja das Wort Modernisierung. Ja?
Ja.
Weil wir vergessen, dass wir nach 20, 30 Jahren eine Straße auch modernisieren, erneuern wieder müssen. Ja? Also einfach der ganz normale Prozess, ja, also Lebensdauer, Ende, ich muss wieder modernisieren, ich muss es wieder neu machen. Ja, das ist was ganz Normales und dafür brauche ich halt Geld. So, und jetzt gab es halt in 60er, 70er Jahre, gab es halt einen massiven, ja, also wurde massiv gebaut und erneuert. Ja, und das kommt halt jetzt in die Zeit, ja, nach 50 Jahren sind halt die Gebäude mal sanierungsbedürftig. Mhm. Und wenn ich halt eben vor 50 Jahren viel gebaut habe, dann muss ich nach 50 Jahren viel sanieren.
Ja.
Und dann kann ich nicht sagen, ich mache das und das mit Geschäft. Ja, sondern dann muss ich halt einfach einen Kredit aufnehmen und dann wird das über die nächsten 20, 30 Jahre rentiert sich das, ja. Und den Staat muss eh seine Schulden nicht zurückbezahlen. Das ist völliger Quatsch. Ja? Also die USA waren das letzte Mal 1835 hatten sie einen Überschuss. Ja, 2 Jahre lang gefahren. Sind dann in eine schlimme Wirtschaftskrise geraten. Und seit der Zeit leben die mit Schulden. Ja, das kannst du als Privatperson nicht machen.
Ja gut, ja, ein Stück weit machst du es ja als Privatperson schon. Also niemand kauft sich ein Haus aus Cash.
Das auch, ja, aber du wirst nie 185 Jahre alt, ja? Also.
Nein, aber es gibt nicht wenig Leute, und das ist ja das, was jetzt bei der Zinswende bei den Leuten, die Kredite platzen, die ein Haus gekauft haben und Kredit aufgenommen haben, den sie bis pünktlich zu Renteneintrittsalter abbezahlt haben. Und dann geht halt der Zins halt nach 10 Jahren Zinsbindung irgendwann hoch und dann platzt das ganze Ding. Ne?
Das ist halt eben wie
du. Aber was ich nur sagen wollte, auch als Privatmensch muss ich ja investieren. Und investieren mache ich mit Fremdkapital, damit ich einen gewissen Hebel habe, um eben größere Anschaffungen leisten zu können. Und deshalb gibt es Abschreibungen, gibt es Tilgungen, damit ich das über die nächsten Jahrzehnte dann abdienen kann.
Dann gilt theoretisch, ist zuerst die Investition und dann das Sparen. Ja, weil es geht nicht anders darum. Also du musst erst da was rausgeben,
damit ich Geld verdienen kann oder irgendwas.
Genau, haben. Und dann kann ich sparen. Ich kann nicht erst da sparen und dann investieren. Das ist falsch rum. Das geht nicht anders. Ich musste erst was machen und kann dann sparen und nicht einfach auch sparen. Und dann gibt es, nee, ich muss zuerst investieren, das mache ich kreditfinanziert und dann gibt es einen Mehrwert und aus dem Mehrwert kann ich wieder was sparen.
Das war jetzt ein schönes Schlusswort. Ich muss erst investieren, dann habe ich einen Mehrwert und dann kann ich sparen. Besten Dank Norbert, besten Dank Larissa, besten Dank Christina.
Danke Manuel, danke dir.
Vielen Dank für den schönen Abend und euch auch einen schönen Tag noch. Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss.